Ja, steht bitte noch mal mit mir zum Beten auf. Gnädiger Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so groß bist und uns in deiner Hand hältst, dass wir heute hier auch die Möglichkeit haben, wieder zum Gottesdienst zusammenzukommen und dein Wort zu hören. Danke auch für die Möglichkeit, dass die Geschwister, die nicht hier vor Ort sein können, auch ja, im Internet mithören können. Und wir wollen sie dir auch anbefehlen und wir wollen dich für uns alle bitten, Herr, dass du uns sowohl die richtigen Worte gibst, um ja, dein Wort zu ergründen, zu verkündigen, als auch offene Ohren, dass wir es verstehen können und wir in unserem Leben anwenden können. Bitte sei mitten unter uns, schenk uns deinen Heiligen Geist und ja, sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen eine Frage stellen, nämlich, was stellst du dir unter einem guten Leben vor? Vielleicht wünschst du dir, dass es dir finanziell gut geht, dass du dir mal Sachen leisten kannst, die du dir gerade nicht leisten kannst, dass du nicht immer so auf dein Geld achten musst. Vielleicht wünschst du dir auch, dass endlich Ruhe in dein Leben einkehrt, dass die ganzen Sorgen, die du hast, verschwinden. Ja, vielleicht ist da dein Job, der dir Kummer bereitet. Ständig hast du dort Stress und du machst dir Gedanken, ob du den Aufgaben gewachsen bist. Oder du wünschst dir vielleicht, dass du endlich die Kraft und Gelassenheit hast, deine Kinder zu erziehen. Ja, ständig rauben sie dir den letzten Nerv. Oder du wünschst dir einfach, dass deine Kinder endlich mal anfangen, dir zu gehorchen und es zu schätzen wissen, wie viel Mühe du dir gibst für sie. Ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Bereiche, wo er sich Veränderungen wünscht. Und am Freitag haben wir im Männerkreis über ein Thema gesprochen, das stand unter einer Frage. Es ging um die Frage, wofür sind wir eigentlich hier? Also es ging halt um eine Frau, die auf einem Missionseinsatz war und sie haben sich immer abends getroffen und haben die Frage besprochen, wofür sind wir überhaupt hier? Und es ging immer darum, ich denke, wir Christen wissen alle die Antwort, wofür sind wir hier auf dieser Welt? Wir sind jetzt nicht auf dem Missionseinsatz, aber im übertragenen Sinne haben wir gesehen, sind wir das. Jesus hat uns ja allen den Missionsauftrag gegeben und das Ende unserer Welt ist ja vor unserer eigenen Haustür. Und so sind wir alle im Auftrag von Jesus unterwegs und sollen zu seiner Ehre mit Blick auf die Ewigkeit leben. Schlag mal mit mir 1. Korinther 7 auf. Die Verse haben wir gelesen und die sind einfach gut, um den Fokus auf Jesus zu lenken, auf das, wofür wir da sind. Da steht, dies aber sage ich, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit drängt überhaupt nicht. Darum sollen künftig auch die, die eine Frau haben, so tun, als ob das Wichtigste im Leben wäre. Und die weinen, die sollen sich den ganzen Tag selbst bemitleiden, als wäre es keine Veränderung in ihrem Leben mehr geben. Und die sich freuen, die sollen sich freuen und denken, dass das ihr ganzer Lebensinhalt ist. Und die sich etwas kaufen, die sollen sich Dinge kaufen mit dem Ziel, dass sie die Dinge für die Ewigkeit behalten. Und die sich die Dinge dieser Welt zunutze machen, die sollen sich darüber freuen. Denn die Gestalt dieser Welt wird niemals vergehen. Da steht da natürlich nicht, ihr habt keine andere Bibel. Da steht, dies aber sage ich, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit drängt. Darum sollen künftig auch die, die eine Frau haben, sie haben, als hätten sie sie nicht. Die weinen sollen weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen sollen sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die etwas kaufen sollen kaufen, als behielten sie es nicht. Und die sich die Dinge dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wir haben vielleicht Dinge, die uns im Leben beschäftigen, ja, die uns Sorgen und Kummer bereiten. Und Es ist legitim, dass wir uns wünschen, dass Veränderung einkehrt, aber oft verlieren wir durch Sorgen und Kummer unseren eigentlichen Lebensinhalt aus den Augen. Nämlich, dass wir zu Gottes Ehre leben. Unser Predigttext, der dreht sich um Weisheit. Ja, es ist ja das Thema, wie Gottes Weisheit Segen in mein Leben bringt. Und letzte Woche hatten wir uns die ersten beiden Punkte angesehen. Zum einen, Gott gibt dir Weisheit. Dazu haben wir uns Vers 6 angeschaut. Und dann im zweiten Punkt haben wir gesehen, Gott beschützt dich, wenn du weise handelst. Ja? Und heute möchten wir uns ansehen, dass Gott dich in deinem Charakter verändert. Ja? Dass er auch durch Weisheit deinen Blick auf sich lenkt und dass du vielleicht deine Umstände dadurch ganz anders interpretieren kannst. Und letzte Woche, ja, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, haben wir uns ja mit den zwei Seiten von Weisheit beschäftigt. Ich hatte diese Münze mitgebracht und habe gesagt, auf der einen Seite können wir sagen, wir müssen nach Weisheit streben, wir sollen den großen Wert von Weisheit kennen und darauf hinausarbeiten, weise zu werden. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass diese Währung, diese Weisheit von Gott kommt und nur wenn er uns Weisheit gibt, können wir auch weise werden. Und deswegen sollen wir halt uns an diese Verheißung, die Gott uns in Vers 6 gibt, dass er uns weise machen wird, müssen wir uns daran festklammern und wir müssen auch dafür beten, weise zu werden. Und wir werden auch weise dadurch, dass Gott halt auch unseren Charakter durch Weisheit verändert. Das sehen wir in Vers 9, haben wir gerade eben, also beziehungsweise das lesen wir jetzt noch. Sprüche 2, ich war schon zu weit. Schlagt mit mir Sprüche 2 auf, unseren Predigttext. Ich lese die Verse 6 nochmal bis zum Ende des Kapitels. Da steht, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Und dann kommen Anwendungen. Um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, die auf den Weg der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und die Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet werden und die Treulosen daraus vertrieben werden. Ja, wir sehen hier in Vers 9, dass wir, wenn Weisheit in uns ist, dass wir dann erkennen, was das Gute ist. Hier ist die Rede von Gerechtigkeit und Recht verstehen. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass wir verstehen, was wir Gott geben müssen und dass wir auch verstehen, was wir den Mitmenschen geben müssen, worauf sie ein Anrecht haben. Bezogen auf Gott bedeutet es, dass ich seinen Geboten gehorchen will und ihn ehren möchte. Das steht Ihnen zu. Lasst uns mal, also wenn ihr vielleicht noch den Finger in 1. Korinther habt oder auch nicht, schlagt das nochmal mit mir auf. 1. Korinther 10, da spricht Paulus darüber, wofür wir eigentlich leben und was Gott zusteht. Also beziehungsweise wie wir das umsetzen können, das zu tun, was ihm zusteht. Und dann bleiben wir da ein bisschen, also ihr könnt euch ruhig einen Finger drin lassen. So, in 1. Korinther 10, Vers 31, da steht, Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn wir wissen, was Gerechtigkeit ist, dann wissen wir, Gott hat ein Anrecht darauf, dass wir ihn mit unserem Leben ehren, dass wir ihn anbeten, weil dafür sind wir geschaffen worden von ihm. Und Paulus sagt, wenn wir Gott die Ehre geben wollen, dann müssen wir mit allem, was wir tun, das zu seiner Ehre tun. Er sagt halt, dass wir, egal ob wir essen oder trinken oder sonst irgendwas tun, ihm damit die Ehre geben sollen. Und wenn wir dann die darauffolgenden beiden Verse lesen, dann geht es darum, wie wir der Gerechtigkeit nachkommen unseren Mitmenschen gegenüber. Da steht in Vers 32, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken eins zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Ich finde, also ich habe die Stelle ausgesucht, weil wenn ich an die Ehre Gottes denke, dann muss ich mal an 1. Korinther 10, Vers 31 denken. Und dann habe ich gelesen, wow, da geht es ja auch direkt um die andere Seite, dass wir unseren Mitmenschen gegenüber eine Pflicht haben, nämlich, dass wir ihnen kein Anstoß sein sollen. Also das bedeutet, ich muss mir nicht nur Gedanken machen, wie kann ich aktiv zu Gottes Ehre leben, sondern ich muss mir auch Gedanken machen, wie kann ich aktiv daran arbeiten, dass ich kein Anstoß für andere bin, um ihnen das Evangelium weitergeben zu können. Also nicht nur, wenn ich aktiv gerade anderen von Jesus weitererzähle, muss ich das tun und bedacht handeln, sondern auch, wenn ich ihnen gerade nicht das Evangelium bringe. Da muss ich trotzdem freundlich sein, muss überlegen, wie ich ihn nicht vor den Kopf stoße. Weil wenn ich ihnen dann das Evangelium sagen will, dann habe ich ja gar keine Kraft, wenn ich vorher nicht Interesse an ihnen gezeigt habe. Und ja, wir sehen hier im 1. Korintherbrief, zum einen sollen wir zu Gottes Ehre leben, nicht zu unserer eigenen. Das bedeutet, wir sollen mit allem, was wir tun, ihm die Ehre geben. Und es bedeutet, dass ich mich bei allem, was ich tue, frage, ob es Gott gefällt und wie ich ihn damit ehren kann. Ja, bei solch banalen Dingen wie Essen sogar, muss ich mich fragen, ist das zu Gottes Ehre? Danke ich ihm dafür, dass er mir das gibt? Weil er ist ja der Schöpfer aller Dinge und der Geber aller Dinge. Ja, und es bedeutet auch, ja, dass ich meinem Mitmenschen gegenüber ein gutes Zeugnis bin. Und das bewirkt die Weisheit in uns. Ja, sie schafft in uns dieses Bewusstsein für Gerechtigkeit. Ja, und was Paulus noch macht, er schreibt ein Kapitel vorher noch darüber, wie er den Menschen ein Zeugnis war. Wenn ihr mal 1. Korinther 9 aufschlagt, ab Vers 19, da schreibt er, wie viel Arbeit er investiert hat, um seine Mitmenschen mit der guten Botschaft zu erreichen. Und das ist auch die Weisheit, die das in uns bewirkt, die uns die klare Sicht dafür gibt, wie wir unsere Mitmenschen erreichen können. Und da steht, und auch die Motivation in uns schafft, da steht, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch zum Knecht aller gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gemäß gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin ein alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihnen teilzuhaben. Die Weisheit ist es, die uns erst befähigt, eine klare Sicht auf das Leben zu haben, das wir mit Gott haben. Ja, also nur, wenn Weisheit in meinem Herzen ist, was wir heute in unserem Predigtext lesen in Vers 10, da könnt ihr gerne jetzt mal zurückgehen. Sprüche 2, Vers 10, was sehen wir da? Da ist etwas in uns passiert. Wir lesen, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Und diese beiden Sachen, die sollten wir uns gut merken. Wenn, nämlich, das sind die beiden Sachen, die Weisheit in unserem Leben bewirkt. Das zum einen, dass wir Einsicht bekommen, Einsicht dafür, was Gottes Wille ist. Und wie bekommen wir den? Wir haben letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir bekommen Einsicht von Gottes Willen dadurch, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ja, dass wir es lesen, dass wir Predigten hören, dass wir vielleicht auch Lobpreismusik hören oder dass wir uns auch über Gottes Wort austauschen. So bekommen wir Weisheit. Und die Weisheit, die ist losgebunden, wenn sie nur von uns abhängig ist, ist sie erstmal etwas, wonach wir streben, und es ist kraftlos. Ja, bloßes Wissen bringt uns nicht weiter im Leben. Wir müssen dafür beten, dass Gott dieses Wissen zur Weisheit macht. Weisheit ist ja, dass ich Gottes Willen erkenne und in meinem Leben auch umsetzen möchte. Also es ist Erkenntnis und Verständnis. Das ist ja die Weisheit. Und heute lesen wir hier, dass wir Einsicht, ne, also ich weiß, was Gottes Wille ist, haben und dadurch auch Besonnenheit. Also auch wieder zwei Sachen. Und diese beiden Sachen wohnen in unserem Herzen, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir das ernst nehmen, weise sein zu wollen und ihn immer wieder darum bitten, weise zu sein, oder dass er uns weise macht, dann lesen wir, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird, sie wird dann in unser Herz kommen und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Ja, was bedeutet das, besonnen zu sein? Das bedeutet, dass wir fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, nicht Entscheidungen, die wir so aus dem Ärmel schütteln und uns dann so denken, ja, wie könnte ich mich denn jetzt so entscheiden? Sondern unsere Entscheidungen ruhen auf dem Fundament von Gottes Wort. Früher haben wir so gelebt, dass wir uns wenig Gedanken darüber gemacht haben, was Gott wollte. Ja, wir haben nach unseren eigenen Begierden gelebt. Aber als Christen sollten wir uns auch fragen, was ist Gottes Wille? Und diese Einsicht bekommen wir durch Gottes Wort und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns weise macht. Und wenn wir das machen, dann wird Besonnenheit und Einsicht in unserem Herzen wohnen und dann können wir gute Entscheidungen, durchdachte Entscheidungen treffen. Das Gegenteil davon ist, dass ich unüberlegt etwas tue. Ja, ich neige vielleicht dazu, Entscheidungen auf Grundlage von Gefühlen zu treffen, ja. Ich habe das letzte Woche gesagt, wir Menschen können jetzt nicht so ein großes Gewicht auf unsere Gefühle legen, weil heute fühle ich mich so, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe, eher niedergeschlagen und sowas, und morgen fühle ich mich total eher gut und bin vielleicht übermütig, ja, dann treffe ich ganz andere Entscheidungen. Aber das hat ja natürlich gar keine Grundlage. Ja, wir müssen unsere Entscheidungen auf etwas gründen, was festeren Bestand hat, nämlich auf Gottes Wort. Und das geschieht, wenn Weisheit in unserem Herzen ist, wenn die Einsicht und Besonnenheit, die Gott uns gibt, dort herrscht. Ein Beispiel für jemanden, der eine Entscheidung getroffen hat aufgrund von Gefühlen und auch zu wenig Gottvertrauen, ist Saul. Ja, in 1. Samuel, das könnt ihr zu Hause mal lesen, Kapitel 13, da lesen wir davon, dass er sich im Krieg befand. Und er hatte sich mit Samuel verabredet, dass Samuel kommen sollte und Opfer bringen sollte. Und was ist dann passiert? Manchmal passiert so im Leben, es kommt anders als geplant und dann drohen wir zu verzweifeln. Und er kam halt nicht, die Soldaten liefen weg. Und dann dachte Saul, es wäre klug, wenn er jetzt selber die Opfer bringen würde. Und dann brachte er verbotenerweise Gott selbst die Opfer, die er ihn eigentlich hätte gar nicht bringen dürfen, er war ja kein Priester. Und nur weil dieser Mann dachte, er müsste selbst eingreifen. Ja, Gott hat ihm was ganz anderes gesagt. Samuel, der Prophet Gottes, hat ihm etwas anderes gesagt. Und er hat sich darüber gestellt, hat dann einfach diese Entscheidung getroffen. Und was ist dann passiert? Einen kurzen Augenblick später, es war wahrscheinlich sogar unmittelbar später, kam Samuel zu ihm und hat gesagt, was hast du getan? Gott hätte dein Königreich für ewig gefestigt, hättest du nicht diese falsche Entscheidung getroffen und dich dort versündigt. Und dann wurde das Königtum von ihm genommen. Und es wurde einem Mann nach dem Herzen Gottes gegeben, David. Und das ist das, was passiert, wenn wir unsere Entscheidungen aufgrund von Gefühlen und Unbesonnenheit treffen. Ja, wir werden auch im Neuen Testament, im Titusbrief zum Beispiel, dazu aufgerufen, dass Männer und Frauen besonnen handeln sollen. Und wenn ich nicht darauf aufpasse, dann merke ich das oft in meinem Leben, dass ich dazu neige, unbesonnene Entscheidungen zu treffen. Ja, oft bin ich auch sehr impulsiv, aber so sollen wir als Christen nicht handeln. Wir sollen uns mit Gottes Wort beschäftigen, wir sollen uns Rat einholen und dann weise Entscheidungen treffen. Die Besonnenheit beschützt uns davor, falsche Wege zu gehen. Und wir finden dann in Sprüche 2, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass wir heute bis Vers 11 nur machen, wir finden dann aber in Sprüche 2 noch diese zwei Anwendungen ab Vers 12. Die gehören da einfach zu und ich finde, das wäre schwierig, da nochmal separat drüber zu reden. Deswegen sehen wir hier diese zwei Anwendungen, die uns aufzeigen, was es bedeutet, besonnen und einsichtig in Situationen zu handeln. Ja? Diese beiden Situationen sind uns allen, denke ich, klar vor Augen. Ja, das ist ja aus dem Leben gegriffen. Und Salomo schreibt das als einen Vater, der sich Sorgen macht an seinen Sohn. Und ich glaube, wir können zum einen gut sehen, wie die Weisheit uns hilft, aber auch zum anderen sehen wir vielleicht auch die Gefahren, die so im Leben sind. Besonnenheit und Einsicht beschützen uns davor, uns auf gottlose Wege zu begeben. Das sehen wir zuerst. Sie beschützen uns vor der Versuchung des Ehebruchs. Das sehen wir dann als nächstes, weil wir vielleicht undankbar sind oder unser Leben nicht im Griff haben. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 19. Da steht, also was passiert, wenn Weisheit und Besonnenheit in unserem Herzen sein werden? Dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, und die auf Abwege geraten, damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Ja, was wir in diesen beiden Anwendungen sehen, ist, dass die Weisheit uns schützt, in diese beiden Fallen zu tappen. Ja, da sind zwei Personengruppen von unterschiedlichen Versuchungen im Leben. Ja, zum einen sehen wir da einen Mensch oder die Menschen, die etwas Böses tun wollen und fern von Gott handeln, die uns ja auf ihren Weg locken wollen und sagen, warum glaubst du eigentlich an Gott? Du könntest so ein einfaches Leben haben, du könntest, wenn du dich nicht an seine Gebote hältst, so viele Vorteile haben. Du könntest zum Beispiel durch Lügen Vorteile haben oder wenn du falsche Angaben in der Steuererklärung machst, dann könntest du mehr Geld haben. Oder wenn du wie alle anderen schwarz arbeitest, könntest du auch mehr Geld haben. Und das sind die Menschen, die nicht an Gott glauben. Die sind fern von Gott und die gehen natürlich einen verkehrten Weg, weil sie Gott nicht kennen. Sie haben ja die Weisheit nicht in sich. Und diese Leute verstehen halt nicht, wenn wir an Gott glauben. Und die locken uns natürlich. Aber wenn Weisheit, Einsicht und Besonnenheit in meinem Herzen ist, dann habe ich, die Fähigkeit durch Gott, dass ich ihre falschen Absichten erkenne und sage, ey, dein Weg ist gar nicht besser als du, als der Weg, den ich mit Gott gehe. Der Weg wird in der Gottesferne enden, da, wo ich nicht hin will. Ja? Und dann schützt die Besonnenheit uns davor, diese Wege mitzugehen. Ja, und dann ist da noch die ehebrecherische Frau. Ja, das ist ein bisschen heikler vielleicht, weil es ist eine Frau, man könnte auch ehebrecherische Mann sagen, die oder der dir vielleicht schmeichelnd daherkommt. Ja, der dich vielleicht versteht und er sagt vielleicht, du hast es nicht verdient, einen so schlechten Mann oder so eine schlechte Frau zu haben. Und ich denke, das kann viele schon, je nachdem wie verzweifelt sie sind, vom guten Weg abbringen. Und dann ist es vielleicht sogar noch so, dass diese Person attraktiv ist. Aber wenn die Weisheit in unserem Herzen wohnt, dann erkennen wir, was diese Frau eigentlich ist. Ja? Wir erkennen, dass diese Frau nicht so ist, wie sie sich eigentlich ausgibt. Sie ist eine Frau, die nicht zu ihrem Wort steht. Sie hat ihren Mann verlassen, dem sie eigentlich das Ja-Wort gegeben hat, lesen wir. Sie hat den Mann ihrer Jugend verlassen. Und auch den Bund ihres Gottes. Ja, sie hat ja den Bund mit ihrem Mann vor Gott geschlossen und sie zeigt damit, das, was Gott mir sagt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich lebe so, wie ich das für richtig halte. Und wenn wir Weisheit in uns haben, dann fallen wir nicht auf diese Falle rein, dass wir denken, wow, diese Person versteht mich, diese Frau zeigt mir mal endlich, wie schlimm ich es zu Hause habe. Sondern wir sehen dann, wow, eigentlich tut mir diese Person richtig leid, weil sie Gott nicht kennt und ein Leben führt, was total in Gottes Ferne ist. Und wenn ich mich auf ihren Weg begebe, dann habe ich keine Erfüllung dadurch, sondern dann habe ich nur Leid. Ja, wir lesen dann davon, dass ihr Haus zu den Erschlafften führt. Ja, also das Problem ist, wenn wir der Sünde auf den Leim gehen, dann hat unser Leben als Christen keine Kraft mehr. Dann leben wir vergeblich quasi. Ja. Und je nachdem, ob wir Buße tun oder nicht, also endet der Weg fern von Gott. Und Sprüche 2 zeigt uns genau das. Wir müssen kurz ein bisschen weiter weg uns den ganzen Abschnitt nochmal angucken, quasi aus der Vogelperspektive, um die Aussage des Textes zu verstehen. Wir sehen dann, dass Sprüche 2 folgendermaßen aufgebaut. Salomo sagt immer, wenn du das tust, dann wird das und das passieren. Ja, also ich mache euch mal ein anderes Beispiel. Wenn du nicht geblitzt werden willst, dann musst du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Dann wirst du nicht geblitzt. Und so ist dieser Text auch aufgebaut. Wenn wir nochmal reingucken in Sprüche 2, da steht zum Beispiel: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, und dann kommt das dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt. Und dann kommt wieder das Dann. Dann wird Besonnenheit dich beschirmen. Einsicht wird dich behüten. Und dann steht, das behütet uns auch, dann in solche Situationen zu kommen, um dich zu erretten aus dem Weg der Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, ja, die nicht viel von Gott halten und denken, sie werden nicht dafür bestraft werden, um auf den Weg der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit. Ja, die Leute freuen sich ja nicht nur selbst, wenn sie was Böses tun, sondern die freuen sich auch, wenn andere was Böses tun, weil sie denken, es hätte keine Konsequenzen. Deren Pfade krumm sind, und die auf Abwege geraten, damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt. Ja, das ist ihr Charakter. Sie ist eine Frau, die keine Treue halten kann. Und den Bund ihres Gottes vergisst. Ja, sie Gott spielt auch keine Rolle in ihrem Leben. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod, weil sie auch auf dem Weg dahin ist. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle auf dem Weg der Guten. Ja, dann kommt jetzt das Darum. Die ganze Zeit kam, wenn, dann. Und jetzt kommt das Darum. Darum wandle auf dem Weg der Guten. Ja, weißt du, warum du das machen solltest? Weil du weißt, wohin der andere Weg führt. Und deswegen solltest du den richtigen Weg gehen. Und die Unsträflichen, denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden. Wir sehen hier in diesem ganzen Text, dass Weisheit etwas ist, was mit unserem Handeln zu tun hat. Ich tue etwas, dann tut Gott etwas. Ich entscheide mich gegen Gott, dann endet mein Leben fern von Gott. Deswegen weiß ich, wie wichtig das ist, Weisheit für mein Leben zu haben. Ich möchte das Richtige tun und weise handeln. Ich entscheide mich dagegen, den falschen, einfachen Weg zu gehen und stattdessen Gott zu vertrauen, dass er mir dabei hilft, den richtigen Weg zu gehen. Wir können uns jetzt viel mit den ganzen Details besprechen, was jetzt die Frau ausmacht, was die bösen, verkehrten Wege der Gottlosen sind. Aber ich glaube, Salomo war das jetzt gar nicht so ein großes Anliegen. Ihm ging es um den großen Punkt, dass Weisheit von Gott kommt und dass wir trotzdem nach Weisheit streben sollen. Und er zeigt seinem Sohn und er zeigt auch uns, was passiert, wenn wir danach streben, weise zu sein, wenn wir halt sein Leben entsprechend führen, dann schützt es uns davor, auf Abwege zu geraten. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht so viel zu den Details sagen und eigentlich schon schließen. Und ich denke, jeder, deswegen habe ich heute auch mit dieser Einleitung angefangen, mit dieser Frage, wie sieht für dich ein gutes Leben aus, weil ich ganz genau aus meinem Leben kenne, dass ich mich manchmal an so Kleinigkeiten aufhänge und denke, wow, wenn das jetzt weg wäre, dann wird es mir richtig gut gehen. Oder ich bemitleide mich selber und denke dann, das hindert mich irgendwie im Leben. Aber dann merke ich, es geht in meinem Leben gar nicht um mich oder um meine kleinen Probleme. Es geht darum, dass ich Gott ehre in jeder Situation, in die er mich gerade gestellt hat. Und deswegen hilft uns dieser Text, hilft uns Salomo, uns auf Gott auszurichten, zu wissen, ja, er ist derjenige, der uns Weisheit gibt. Wenn wir danach streben, dann segnet er das. Und unser Leben wird ein gutes Ende nehmen. Ja, wir können gute Entscheidungen treffen, weil wir Gottes Willen kennen und die sündigen Wege der gottlosen Menschen entlarven. Das haben wir letzte Woche in Epheser 5 auch gelesen. Ne? Die Weisheit macht uns fähig, dass wir das Böse aufdecken können durch das Licht. Und das macht die Weisheit in uns. Sprüche 2 ist ein Wenn-Dann-Text. Und daraus entsteht dann das Darum. Und das Darum dieses Textes ist, dass wir auf den guten Wegen wandeln sollen, weil wir wissen, dass Gott uns dann segnet und weil wir wissen, dass der böse Weg fern von Gott endet. Deswegen lasst uns gemeinsam dabei helfen, indem wir uns anspornen, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, auf Gott zu sehen und nicht auf irgendwelche unwichtigen Dinge.